von Meilen und Zeilen. Abenteuer direkt aufs Ohr mit Tim Kruse.
Ein Buckelwal in der Ostsee. Und plötzlich benehmen sich alle, als hätte Moby Dick am Timmendorfer Strand angelegt. Boote eskortieren ihn, Bagger buddeln für ihn, Experten rätseln über ihn, Influencer erklären ihn. Das ganze Land und gefühlt die halbe Welt schaut zu, als hinge an diesem einen Tier jetzt irgendwie mehr als nur ein Tierschicksal. Wir reden heute also nicht nur über einen Wal, sondern über uns Menschen, die aus so einer Geschichte ein riesiges Hoffnungsdrama bauen. Passend dazu könnt ihr die Botschaft der Meere, neues Wissen aus der Tiefe des Ozeans gewinnen, wenn ihr am Ende die Frage richtig beantwortet. Zu Gast ist Merlin Theile von der Zeit. Sie hat einen klugen, ein bisschen bissigen und ziemlich schonungslosen Text über diesen Fall geschrieben und darüber, warum bei der Rettung eines Wals womöglich auch eine Menge Selbstrettung mit im Spiel ist. Merlin, erstmal schön, dass du bei Meilen und Zeilen bist.
Ja, hallo. Vielen Dank für die Einladung.
Du warst wirklich lange und nah an dem Wal dran. Würdest du sagen, dass er dir am Ende ans Herz gewachsen ist? Oder ist das jenseits der journalistischen Professionalität?
Also ich würde sagen, er ist mir schon irgendwie ans Herz gewachsen, weil ich glaube, alles, womit man sich länger beschäftigt, wird einem ja auch irgendwie vertraut und kommt einem näher. Und das ist ja nun auch kein Ding, sondern ein lebendes Wesen. Mhm. Und ich muss auch sagen, man fiebert dann schon auch als Beobachterin irgendwie ein bisschen mit. Das lässt einen auf jeden Fall nicht kalt. Mhm. Und gleichzeitig bin ich ja aber in einer anderen Rolle. Also ich bin ja in der Rolle der Journalistin, die das halt eher beobachten muss und beschreiben soll und nicht da jetzt emotional total involviert sein soll. Aber ein Kollege von mir hat dafür mal einen ganz schönen Begriff gefunden. Das ist die teilnehmende Beobachtung. Mhm. Und so habe ich mich da eigentlich auch gefühlt in der Rolle. Also man ist Teil des Ganzen, aber man beobachtet halt auch. Insofern trifft es das, glaube ich, am besten.
Mhm. Stimmst du mir zu, dass es am Ende um uns geht und um irgendwas Gutes tun in diesen Zeiten, wo alles drunter und drüber zu gehen scheint?
Auf jeden Fall, ja. Also ich hatte schon das Gefühl oder mich beschlich der Gedanke, dass es sehr stark um uns geht und wir halt, glaube ich, jetzt das Gefühl haben, also wir als Menschen, sage ich jetzt mal verallgemeinernd, dass wir jetzt tatsächlich mal was Gutes bewirken können an der Natur, an so einem Tier, wo wir sonst mit unserem ganzen Lebenswandel die Natur eigentlich überwiegend schädigen. Und deswegen begleitete mich auch die ganze Zeit so der Eindruck, dass es in gewisser Weise auch um Entlastung geht, wenn nicht gar um Erlösung. Also wenn wir es jetzt schaffen, diesen Wal zu retten, was uns ja wohl gelingen wird, wenn wir auch zum Mond fliegen können und so weiter, dann machen wir damit irgendwie ein Stück weit auch jetzt in so einem übertragenen, symbolischen Sinne etwas gut, was wir der Natur die letzten, ja vor einigen Jahrzehnte einfach angetan haben, ne? Mit der ganzen Umweltzerstörung und so weiter.
Ja, und jetzt stellen wir fest, dass wir ihn eventuell nicht retten können. Und dann stellen sich ja ethische Fragen. Müssen wir ihn erlösen? Und wenn ja, wie? Kein Mensch weiß, wie man so einen Wal tötet.
Das habe ich natürlich, wie alle Journalistinnen und Journalisten vor Ort, die Experten auch gefragt. Naja, was ist denn für den Fall, dass er wirklich nicht mehr kann? Stichwort Euthanasie. Aber das haben die noch am Sonntag, als ich da war, also als er dann schon in der Bucht gestrandet war, da hieß es schon, nein, Euthanasie sei ausgeschlossen, weil es eben, du hast es schon angedeutet, gar keine Möglichkeit gibt offenbar, diesen Wal zu erlösen, wenn man so will. Also es gibt keine Spritze, die dick genug ist, um diese Walhaut zu durchbohren. Man kann den nicht mit einem Gewehr, mit einem Schuss töten. Also man fürchtet einfach, dass man, wenn man versucht, ihn zu töten, noch größeres Leid im Tier verursacht. Und deswegen schreckt man so davor zurück. Die einzige Möglichkeit, hieß es dann immer so etwas murmelnd, sei, dass man ihm den Kopf wegsprengen könnte.
Ja, das habe ich auch gehört.
Aber erstens ist auch da ungewiss, ob man dann wirklich mit diesem Schlag das Tier auch tötet. Und zweitens möchte natürlich keiner diese Bilder haben.
Ich finde, dass wir Menschen eventuell zu sehr menschlich denken, weil wir so ein Problem mit dem Tod haben, weil wir die einzige Spezies sind, die weiß, dass sie sterben wird. Und dass wir einen natürlichen Tod mittlerweile gar nicht mehr akzeptieren können. Und vielleicht ist dieses Tier ja tatsächlich, auch dafür gibt es keine Beweise, in die südliche Ostsee geschwommen, hat da angestrandet, um zu sterben. Und wir können das irgendwie nicht richtig zulassen. Ist das so ein menschliches Phänomen?
Ja, kann gut sein. Also wie du sagtest, es gibt keine wissenschaftlichen Belege, dass Buckelwale sich zum Sterben in flachere Gewässer begeben, sondern mir sagte eine Wissenschaftlerin vor Ort, die gehen halt eher oder schwimmen halt ins offene Meer und sterben dann dort. Aber es fällt uns, glaube ich, aus mehreren Gründen schwer, dann zu akzeptieren, dass dieser Wal wirklich stirbt. Erstens ist er uns ja auf eine Art ähnlich, ja. Also es sind, ohne ihn jetzt zu vermenschlichen zu wollen, aber als Säugetiere sind die Buckelwale auch Wesen, die in familienartigen Verbänden leben, die ihre Kinder lieben, die irgendwie mit komplexen Geräusch-Gesangsmustern kommunizieren und so weiter. Da ist schon mal eine Ähnlichkeit da, die auch dazu einlädt, sich mit ihm irgendwie zu identifizieren. Und dann vermögen wir Menschen ja so viel und können mit unserer Technik alles Mögliche machen. Einen schwimmenden Bagger dahinstellen, der eine Schneise frei gräbt und irgendwas anderes uns noch ausdenken, physikalisch, technisch. Und das dann nicht geht, dass wir dann vor so einem einzelnen Tier scheitern, ist natürlich irgendwie auch eine Kränkung.
Ja.
Und das Dritte ist vielleicht, ja, die größte Kränkung für den Menschen ist natürlich der Tod und zu akzeptieren, dass so ein Wesen, das da liegt, mit dem man sich nicht identifiziert, sterben soll und der auch gar nicht unsere Hilfe annimmt, was fällt ihm ein? Der schwimmt ja immer zickzack, obwohl wir ihn doch rausgeleiten wollen ins offene Meer und in die Nordsee und so weiter. Es hat schon auch was von einer Kränkung, dachte ich mir so, als ich das beobachtete und als ich dann auch da saß, um diesen Text zu schreiben.
Ja, das ist spannend, dass der uns wirklich auch unsere Grenzen aufzeigt. Und das ist ja auch mal gut so, dass wir vielleicht so ein bisschen demütiger werden. Insgesamt war ich total überrascht, als ich hingeschickt wurde am Montag fürs ZDF. Da waren so ein paar Kamerateams da und dann bis Donnerstag ist das Ganze angewachsen auf, also mal locker 50 Journalistinnen und Journalisten. Ich habe Französisch, Englisch, Russisch und natürlich Deutsch gehört. Mhm. Man kann ja so ein Medienphänomen überhaupt nicht planen. Das ist irgendwie so eine, auch eine Naturgewalt, die sich dann plötzlich entwickelt. Hast du sowas schon mal erlebt, dass eigentlich eine relativ kleine lokale Geschichte plötzlich so global aufgebauscht wird?
Man hat ja immer wieder so Tiergeschichten, die dann gerade von den Boulevardmedien groß aufgebauscht werden. Ich war jetzt selber, so wie jetzt beim Wal, noch bei keiner dabei. Also es war jetzt meine erste große Tierrettungsgeschichte. Ich habe mich das natürlich auch gefragt, wo rührt dieses riesige Interesse her? Und eigentlich hat die Antwort der Bürgermeister von Niendorf gegeben.
Sven Patheil-Böhnke. Spannender Typ.
Genau, du hattest ihn auch interviewt fürs ZDF, hatte ich gesehen. Und ich habe da auch kurz mit ihm gesprochen. Und ich fragte ihn auch, was glauben Sie, warum berührt uns dieses Tier emotional so? Oder woher rührt dieses riesige Interesse? Und er sagte, naja, wenn wir die Zeitung aufschlagen, wenn wir die Nachrichten gucken, es geht immer nur um Kriege und Krisen. Und hier haben wir mal Hoffnung. Hier haben wir mal Hoffnung, dass wir so ein tolles Tier retten können. Also ich glaube schon, dass die Menschen durch die Polikrisen, muss man ja sagen, irgendwie einen US-Präsidenten, der die Welt ein ums andere Mal ins Chaos stürzt und einen Krieg, der vor der Haustür hier in Europa tobt und so weiter und so fort, auf eine Weise überfordert sind und das auch alles gar nicht mehr ertragen, weil es ja schon sehr viel Negativität ist und Aussichtslosigkeit, die so auf einen einströmt, wenn man irgendwie den Fernseher anschaltet, das stimmt ja. Und da ist dann plötzlich diese Hoffnungsgeschichte, die hat auch wieder irgendwie was Entlastendes, weil sie ein bisschen ablenkt, weil sie irgendwie einen daran erinnert, dass es noch andere Dinge gibt auf der Welt. Und dann entsteht daraus einfach, glaube ich, irgendwie so eine Massenbewegung. Alle reden darüber, dann will man auch Teil davon sein, dann entfaltet es so seine eigene Dynamik. Ich glaube, das spielt da auch so ein bisschen mit rein, dieses psychologische Gruppending, ne? Wenn irgendwas passiert und Leute gucken hin und es gucken immer mehr Leute hin, dann wollen noch mehr Leute noch mehr und dann hat man FOMO, Fear of Missing Out, man will es auch nicht verpassen, dann will man irgendwie wissen, ja, wie geht's denn jetzt weiter mit dem und so. Alles dies spielt da, glaube ich, rein.
Ja, glaube ich auch und ich glaube, dass das Schlimme kommen wird, wenn die Hoffnung zuletzt stirbt und damit der Wal, das tut dann ja doppelt weh. Jetzt hat er auch noch einen Namen gekriegt, also alle nennen ihn Timmy, er wurde also nach Timmendorfer Strand benannt. Nun stell dir vor, der stirbt. Das ist für uns dann ja nicht nur die Hoffnung stirbt, alles, was damit verbunden ist, das hat ja auch noch einen Namen. Es ist ja dann doppelt schlimm für uns.
Genau. Die Vermenschlichung ist an der Stelle natürlich dann nochmal schmerzhafter, weil so ein Name führt natürlich auch dazu, dass man sich nochmal mehr mit ihm identifiziert. Und ja, überspitzt gesagt, stirbt dann ja so ein bisschen ein Stück von einem selbst.
Du hast den Artikel geschrieben mit einer so tollen Überschrift, wie ich finde, die Qual der Wal. Nun muss man aber sehen, dass nach die Qual ein Komma kommt, also die Qual, der Wal. Also das finde ich wirklich stark, fast brutal. Wie kommt ihr auf solche Überschriften? Sitzt ihr da mit mehreren zusammen oder ist das so ein Blitzeinfall, der dir kommt, oder wie läuft das bei der Zeit ab?
Also in dem Fall gehen alle Credits an meine tolle Kollegin Anna Meyer, die Verantwortliche der Seite 3, mit der ich in sehr engem Austausch war. Die ganze Zeit schon, vielleicht auch mal so ein bisschen erzählt von diesem Prozess, wie kommt bei uns so ein Artikel zustande, welche Vorüberlegungen macht man da und so. Und bei uns begann das mit einer SMS, die sie mir schrieb, am Mittwochnachmittag, wo einfach nur drin stand, interessiert dich der Wahl? Und da schrieb ich ihr zurück, ja, doch, schon. Also ich hatte das natürlich so mitverfolgt, was mit dem passiert, und bin ja nun in Hamburg ansässig. Da hat man es nicht so weit an die Ostsee. Und dann habe ich gesagt, du, ich fahre da einfach mal hin und wir gucken uns das an. Und unser Redaktionsschluss ist ja normalerweise immer Dienstagabend, also noch ein paar Tage to go. Auch genug Zeit, um noch zu recherchieren und zu schreiben und so weiter. Und wir hatten jetzt nur vorgezogene Produktion wegen Ostern am Montagabend. Aha. Man fährt dann mal los und denkt sich so, okay, wir gucken mal. Und wir haben zum Glück auch immer noch den Raum und die Zeit hier bei dieser Zeitung, um das auch einfach mal zu machen und einfach mal zu gucken, ohne zu wissen, was draus wird. Ne? Also anders als du wahrscheinlich, der da hinfährt mit seinem Kamerateam. Wenn man weiß, da liegt ein Wal, dann weißt du, du wirst am Mittag oder Abend oder was auch immer Bilder von diesem Wal haben. Ich hingegen weiß noch gar nicht, ja, habe ich da jetzt einfach da nur mal einen netten Tag an der Ostsee verbracht mit Wal im Hintergrund? Oder wird da eine Seite 3 draus am Ende in der Zeit? Naja, und dann fährst du hin, machst die Termine, fängst schon mal an, oder was heißt Termine, guckst halt da die Szenerie an, schreibst schon mal ein bisschen fest nochmal hin und so. Und die Überschrift, um auf deine Frage zurückzukommen, schickte dann Anna irgendwie am Montagnachmittag, als sie den Text redigiert hatte, und ich dann wieder zurück an mich und ich dann nochmal so ein bisschen überarbeitet. Das ist dann ja auch so eine Teamarbeit, ne? Also ich gebe ein Manuskript ab und sie schlägt dann noch hier und da andere Sachen vor, hat nochmal eine Stelle umgebaut, was auch super war. Und meinte sie dann so, pass auf, ich habe 2 Überschriftideen. Entweder die Qual, der Wal oder Mobby Schlick. Und ich fand beide großartig und fand aber irgendwie dann die Qual der Wahl, ja, einfach hat mir noch besser gefallen, und dann haben wir uns dafür entschieden. Und dann ist es ja immer noch so, das muss hier noch durch verschiedenste Instanzen, also die Ressortleitung nimmt diese Seite ab, der Textchef und die Chefredaktion und so, aber sie ging glatt durch und steht jetzt so in der Zeitung.
Ja, und er ist toll. Und ich finde es auch spannend, wie ihr ihn gelayoutet habt. Also ihr habt den in Wellenform, den Text gelayoutet. Und ich dachte, als ich ihn gesehen habe, dachte ich, oh, das nervt, das zu lesen. Hat es aber überhaupt nicht. Also es stört gar nicht. Wenn man einmal drin ist, merkt man das gar nicht mehr.
Ja.
Wo kommt denn so eine Idee her?
Ja, es ist unsere großartige Artdirektion und Layout-Abteilung. Das ist bei denen ja auch ein Prozess, ne? Die hören so ein paar Tage vor Redaktionsschluss, sind die ersten Treffen mit denen. Es wird besprochen, welche Themen machen wir wahrscheinlich und wie könnte eine Idee für die Optik aussehen. Ja, das kann ja ein nachrichtliches Foto sein, es kann eine Illustration sein, Grafiken und so weiter. Und dann kamen sie halt am Montag mit diesem tollen Entwurf um die Ecke, wo man einfach nur auf der Längsseite, ne, es geht so von quasi vertikal, siehst du den Wald von oben, so ein Luftbild, und dann eben die Textspalten rechts und links davon in Wellenform. Also ich war auch gleich ganz angetan, als ich das gesehen habe. Hatte nur den gleichen Gedanken wie du, hoffentlich kann man es gut lesen, aber ich fand auch, stört beim Lesen überhaupt nicht. Und ist halt einfach, das ist noch Print, ne? Also das finde ich wirklich toll, was man da für Möglichkeiten hat oder was die Kolleginnen und Kollegen hier auch draus machen. Sehe ich teilweise jetzt auf Homepages oder online so noch nicht umgesetzt. Da gibt es dann wieder andere tolle journalistische und darstellerische Erzählarten. Aber jetzt den Text wirklich als Text so toll zu inszenieren, das finde ich wirklich einzigartig eigentlich hier so in der gedruckten Zeitung.
Ja, finde ich auch. Habe ich auch so nirgends gesehen und finde ich hervorragend, wie kreativ von allen Seiten. Sag mir noch, wie lange du ungefähr an so einem Text schreibst.
Also eine Seite in der Zeit sind so 13.000 Zeichen, vielleicht auch 14.000 oder ein kleines bisschen mehr, wenn man einen guten Draht zum Layout hat. Ja, ich würde sagen 2 Tage, einen ersten Entwurf, und dann habe ich aber schon gerne die Zeit, um einmal drüber zu schlafen, nochmal zu überarbeiten. Ich habe ja hier auch wirklich grandiose Kolleginnen und Kollegen, die auch nochmal gute Sachen dann dazu zu sagen haben. Wir redigieren uns ja so ein bisschen gegenseitig. überwiegend. Und es ist wirklich dann auch eine Werkstatt. Und ich hatte am Freitag schon mal so ein bisschen was geschrieben, wobei ich wusste, das ist ja jetzt wirklich eine Lage. Wir wissen nicht, was mit dem Wal ist. Schwimmt der weiter, bleibt der stecken, stirbt der oder wie oder was? Also das war jetzt noch in diesem Fall wirklich eine Sondersituation, weil ich da ja auch immer in irgendwelchen Live-Tickern gucken musste, als ich dann wieder zu Hause am Schreibtisch war. Gott, was macht der denn jetzt und wie schreibe ich jetzt diesen Text? Und dann hatte ich irgendwie, ja, ich würde mal sagen, zusammengenommen waren es wahrscheinlich zwei Schreibtage. Und dann natürlich Montagabend bis Redaktionsschluss, bis kurz vor knapp noch im Live-Ticker geguckt.
Und Klassiker.
Was machen wir jetzt? Und dann schreibst du halt diese Sätze am späten Montagabend zum Redaktionsschluss dieses Textes, macht der Wal das und das und dann noch einen Satz für die Ewigkeit und Schluss in den Druck. Mhm.
Ja, schwierig natürlich, klar. Ist Schreiben für dich eine Freude oder eine Qual oder beides? Oder was ist Schreiben für dich jetzt, professionelles Schreiben für die Zeit?
Freude und Qual. Qual und Freude.
Ja.
Also anfangs immer schwierig. Ich sitze manchmal und gucke aus dem Fenster und dann, ach, muss nicht noch der Kühlschrank geputzt werden, so der Klassiker. Und ich muss mich so rein meditieren in so einen Schreibtunnel. Und dann finde ich es aber richtig geil. Also ich komme da wirklich in so einen Flow. Also dieser Text über den Wal, der hat ja versucht ja zumindest so ein bisschen literarischen Klang auch zu kriegen. Ne? Das ist ja jetzt irgendwie kein Nachrichtentext, den man mal so schnell runterschreibt, sondern es ist ja von mir schon viel kreative Arbeit, die da drin steckt. Wenn es irgendwann einen Klick macht und ich so in diesen Flow reinkomme, dann finde ich es so mega. Also dann bin ich auch wirklich, dann lebe ich auch 2 Tage, 3 Tage nur in diesem Text und liege abends noch im Bett und denke dann noch über Formulierungen und so. Aber das stresst mich dann nicht, sondern ich finde es einfach, es packt mich einfach so. Und dann irgendwann taucht man auf wieder aus dem Tunnel und ich brauche dann auch so ein bisschen, bis ich da wieder rauskomme. Also es klingt dann noch, auch wenn der Text längst gedruckt ist, klingt es immer noch dann so, wenn es so intensiv war wie jetzt und auch so relativ unter Zeitdruck, dann brauche ich noch so 1-2 Tage, bis das wieder so abklingt.
Mhm. Kenne ich total. Und ich finde auch, dass jeder Text seinen eigenen Klang finden muss.
Absolut.
Und das ist eigentlich der Prozess. Und manchmal ist es so, dass der erste Satz genau alles trifft. Den Ton, den Sprung in die Geschichte. Und wenn der nicht kommt, dann wird es halt zur Qual.
Es stimmt und ich würde sogar so weit gehen zu sagen, der erste Satz ist die Geschichte in a nutshell.
Ja.
Also, dass du weißt, irgendwie du liest den Satz und dann weißt du schon, okay, das ist der Ton, das ist die Stimmung, das, die Geschichte wird erzählt, so.
Ja.
Und wenn man so einen Satz findet, der Rest ist schnell erzählt, hat ein früherer Kollege von mir gesagt.
Und jetzt ist der Artikel fertig, also er ist gedruckt und mir geht's immer so bei meinen Fernsehbeiträgen oder auch bei Podcasts. Ich weiß, ob das Produkt, was ich produziert habe, gut ist oder nicht. Ich sage immer, jeder 10. Fernsehbeitrag geht in die Hose, weil einfach ich nicht die Zeit hatte oder die Geschichte irgendwie ich sie vielleicht falsch angepackt habe. Ist es bei dir auch so, dass du bei dem Artikel weißt, verdammt nochmal, der ist gut geworden?
Ehrlich gesagt, ja.
Ja.
Doch, das ist,
ja, schön. Hier
freue ich mich auch drüber. Es fühlt sich einfach gut an und hatte auch, wie gesagt, tolle Teampartnerin mit Anna Meyer. Sie hat die entscheidenden Prozente dann nochmal rausgeholt, würde ich sagen. Also so eine gute Redigatur ist ja auch viel wert.
Ja,
wir
klar.
sind zwar alleine beim Schreiben, aber bis so ein Artikel erschienen ist, ist es ja dann doch auch eine Teamarbeit einfach und tolle Kolleginnen und Kollegen, die dir nochmal super Hinweise geben, wie es vielleicht noch ein bisschen besser geht und welche Formulierung noch besser sitzt und alles aber auch ganz frei, also man kann es dann so machen oder auch nicht. Man hat schon eine sehr große Autonomie als Autorin bei der Zeit, das ist auch toll. Und dann eben das Layout, das ist so toll in Szene setzt. Also, aber es ist bei dem Text habe ich ein sehr gutes, schönes Gefühl.
Ja, kannst du haben. Ich fand ihn auch toll. Ja, hat einfach Spaß gemacht, ihn zu lesen und auch dieser subtile Humor, der da drin ist. Auch wie du über den Influencer, der dann da plötzlich auftauchte, das ist aber eine Geschichte, die wir hier nicht aufmachen wollen, wie du den ja behandelst und indirekt deine Meinung sagst über einen Menschen, und das sage ich jetzt aus meinen Worten, der einfach sicherlich narzisstische Tendenzen hat und ein Wichtigtuer ist, aber wie du das so subtil und dezent machst, das ist guter Stil. Echt, herzlichen Glückwunsch dazu.
Vielen Dank.
Sag mir zum Schluss noch, was bleibt denn jetzt hängen von der Geschichte bei dir? Jetzt hast du ja vor ein paar Tagen abgegeben. Was bleibt? Oder bleibt erst was hängen, wenn wir wissen, was aus dem Wal endgültig wird?
Also was bleibt, ist für mich so ein weiterer Mosaikstein in dem Bild, das ich habe vom Mensch-Natur-Verhältnis eigentlich. Also ich beschäftige mich jetzt ja schon seit einigen Jahren hier bei der Zeit mit diesen Themen, vor allen Dingen rund um die Landwirtschaft und die sogenannten Nutztiere. Und mich begleiten immer diese Gedanken, was machen wir eigentlich mit unseren Mitgeschöpfen, kann man ja sagen. Ne? Also worauf haben wir uns eigentlich als Gesellschaft geeinigt, was okay ist und was nicht? Wie rechtfertigt sich eigentlich die Unterscheidung zwischen, keine Ahnung, einem Schwein im Stall und diesem Wal da von Lindorf oder jetzt in der Wismarer Bucht? Ne? Also das, das sind so die höheren Gedanken, die ich mir dazu immer mache und wo ich eigentlich immer wieder zu dem Schluss komme, es geht eigentlich alles nicht. Was wir machen, geht eigentlich nicht. Unsere Lebensweise ist die falsche, ist jetzt vielleicht zu hart gesagt, aber sie ist ja nicht nachhaltig und sie schädigt die Umwelt um uns herum, von der wir ja Teil sind. Also das ist ja auch so ein Irrglaube zu denken, der Mensch steht da irgendwie daneben oder drüber. Nein, wir sind ja Teil des Ganzen und schaden uns letztlich auch selber. Und diese Gedanken begleiten mich seit Jahren beim Schreiben und ich habe das jetzt auch in dem Wal wiedergefunden, weil das ist dann das Gegenbeispiel sozusagen. Da wollen wir dann mal alles richtig machen. Aber ich glaube, unterbewusst halt im Sinne so einer Entlastung, weil eigentlich alle ganz genau wissen, was an unserem Lebenswandel und der Art, wie wir uns hier auf dem Planeten bewegen, so im Grunde nicht geht.
Ja, ein Wal wiegt ungefähr so viel wie 10.000 Hühner. Warum geben wir uns das Recht, 10.000 Hühner zu töten, aber auf gar keinen Fall einen Wal? Tja. Ich spreche jetzt nicht von Timmy, sondern von einem Wal in der Nordsee, der weiterhin von Norwegen zum Beispiel gejagt wird oder von Island. Und das sind Fragen, die uns auch in den nächsten Jahren und Jahrzehnten beschäftigen werden. Und wir wissen darauf eigentlich keine richtige Antwort.
Nee, genau. Also ich hatte vor ein paar Jahren, muss man jetzt ja schon sagen, die Hoffnung, dass sich was dreht. Also gerade so in der deutschen Öffentlichkeit, dass es mehr Richtung Nachhaltigkeit geht. Klimaschutz, Fridays for Future war eine große Bewegung. Und das, ich glaube, bei der vorletzten EU-Wahl hatten auch die Grünen Aufwind und so weiter. Also die Zeichen standen ja eher so Richtung bisschen mehr Ökologie, Tierschutz, Nachhaltigkeit. Und dann, muss man sagen, kam halt der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine und alles wurde teurer und dann war es wieder egal, überspitzt gesagt. Ne? Also seitdem erleben wir ja so ein Rollback auf allen Ebenen und eben auch bei diesen ganzen Tierschutz, Umweltschutz, Klimaschutzthemen.
Ja, ist jetzt irgendwie schade, damit zu enden, aber das tun wir jetzt mal.
Sorry, Merlin, vielen Dank. Gerne noch was Heiteres zum Schluss gesagt, aber.
Nee, das ist, ich glaube, das ist gut und wichtig, dass wir uns immer wieder klar machen, worum es eigentlich geht und worum es nicht geht. Mhm. Deshalb vielen, vielen Dank für dieses Gespräch, für deinen tollen Artikel. Und ich hoffe, dass wir uns irgendwann mal wieder treffen und vielleicht nochmal irgendwie etwas gemeinsam produzieren können.
Das wäre schön. Vielen, vielen Dank fürs Gespräch.
Und für euch, ihr könnt die Botschaft der Meere, neues Wissen aus der Tiefe des Ozeans für 39,90 Euro gewinnen. Wenn ihr wisst, wonach Timmy der Wal benannt wurde, dann schreibt uns an podcast@delius-klasing.de und dann verlosen wir ein Exemplar unter den richtigen Antworten. Wir hören uns in 2 Wochen wieder. Vielen, vielen Dank. Nochmal danke an dich, Merlin, und bis bald. Alles Gute.
Das war von Meilen und Zeilen. Alle 2 Wochen neu, immer freitags. Wenn es euch gefallen hat, abonniert uns, liked uns, empfehlt uns. Nur bei uns gibt's echte Abenteuer direkt ins Ohr.